Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin.
Moin. Hi.
Ich glaube, wir müssen uns mal irgendwie ein neues Intro ausdenken.
Es klang so zum Schluss ein bisschen abgehackt so. Und mir gegenüber, Yannick.
Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich da mal was Neues reinbringe. Wir sind jetzt bei Folge, ich glaube, 138. Und wir sprechen das ja, ich spreche das ja immer ein. Und es ist immer genau das Gleiche.
Ich glaube, ja, ich glaube, wir könnten mal überlegen, ob wir nicht dieses abgedroschene Moin und herzlich willkommen, sondern einfach so, heute gibt's eine neue Folge des Search Effect Podcasts, wir starten direkt ins Thema rein, so.
Ja, super, dann war das das Intro. Und wir starten jetzt auch direkt ins Thema rein. Es ist nämlich wie üblich ein schönes Thema. Und natürlich ist es ein Thema, das auf eine der wichtigsten Sachen eingeht, die wir in Bezug auf SEO uns in den letzten Monaten, Jahren und so zu Gemüte geführt haben und umgesetzt haben, nämlich das Thema UX oder auf gut Deutsch Nutzerführung, Nutzerfreundlichkeit. Und das ist einfach ein riesiges Thema im SEO, weil, ja, wir können jetzt, klingt auch eigentlich fast schon wie das Intro, weil wir es immer wieder sagen, weil wir wissen, dass Google positive Nutzersignale mit einberechnet in das Ranking und so weiter und so fort. Und positive Nutzersignale hängen natürlich unter anderem damit zusammen, wie wohl sich jemand fühlt, wenn er auf eine Website kommt.
Ja, und um es auch ganz einfach zu sagen und ganz simpel zu sagen, eine gute UX sorgt einfach dafür, dass deine Webseite besser verkauft. Egal, ob es eine Dienstleistung ist, ein regionales Angebot oder ob du einen Online-Shop hast. Mit einer richtig guten UX und einer guten Nutzerführung fühlt sich der Kunde bei dir wohl und wird auch dementsprechend von einem Kauf überzeugt. Ich will nicht sagen überreden, weil überreden wollen wir nicht. Wir wollen wirklich überzeugen mit unserem Angebot. Dazu gehört natürlich auch ein gutes Angebot. Also Produkte und Dienstleistungen müssen natürlich auch gut sein. Aber eine gute UX sorgt einfach auch langfristig dafür, dass du nicht nur gut gerankt bist oder gut rankst, gut Traffic einsammelst, sondern dass du natürlich auch deine monetären Ziele erreichst. Und sagen wir mal ehrlich, darum geht's uns allen. Ne? Wir haben alle Kosten, wir haben alle Rechnungen zu zahlen, wir wollen alle Geld verdienen, sonst wären wir nicht selbstständig, beziehungsweise sonst hätten wir keine Website und so. Und eine gute UX sorgt einfach dafür, dass deine Website nicht nur bei Google erfolgreich ist, sondern auch bei deiner Zielgruppe.
Genau, und da hört man es ja schon raus. Wir schlagen mal wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir sorgen dafür, dass wir mehr Traffic kriegen und dadurch mehr Potenzial haben, überhaupt Geld zu verdienen und Kunden zu gewinnen. Und wir sorgen dafür, dass sie sich wohler fühlen, dass unsere Marke positiv im Gedächtnis bleibt. Wir wissen es ja, dass man nicht immer kauft, wenn man das erste Mal auf einer Seite oder bei einer Website unterwegs ist, sondern man braucht ein paar Kontaktpunkte. Und da gehört einfach so ein Wohlfühlfaktor immer dazu. Also ich habe da ein paar Ratgeber zu geschrieben, habe ich immer geschrieben, es geht eigentlich darum, dass die Leute in dein Wohnzimmer kommen und sich einfach in die Couch reinknallen und Füße auf den Tisch legen und sich einfach richtig wohlfühlen und nicht Angst haben, oh Gott, hier Füße hoch und da dreckige Schuhe, sondern einfach richtig wohlfühlen. Und da lass uns mal über 5, 6 verschiedene Punkte sprechen, die wir einfach ja immer mit aufnehmen auf unseren Seiten, um dafür zu sorgen, dass die Nutzer sich wohlfühlen. Und ich würde einfach mal starten, weil für mich mit dem Thema Content, wo ich ja sehr tief drin bin, ein ganz, ganz wichtiger Faktor die einfache Lesbarkeit ist. Und ich weiß, es mag jetzt auch wieder abgedroschen klingen, aber lass uns da mal ein bisschen in die Tiefe gehen, was genau wir damit meinen mit einfacher Lesbarkeit, weil das kann ja viel heißen. Und für mich ist es einfach wirklich gar nichts Komplexes, sondern eine Mischung aus, ich ratter das mal runter, kurze Absätze, um die Lesbarkeit zu vereinfachen, damit das Auge sich besser halten kann. Es ist viel einfacher, mit dem Auge zu navigieren, wenn man kurze Absätze hat mit 3, 4, maximum vielleicht 5 Zeilen und nicht so richtig dicke Textblöcke, wie das viele leider immer noch haben. Dann eine Auflockerung von dem ganzen Inhalt mit, ich sage jetzt mal, vielen Überschriften. Da geht es jetzt nicht darum, so viele wie möglich einzubauen, aber so viele wie nötig auf jeden Fall, dass man die Leute auch abholt, die scannen. Nicht jeder liest, ne? Viele scrollen durch, gucken kurz aufs Inhaltsverzeichnis. Die meisten, ja. Und dann ist es wichtig, dass da Überschriften sind und dass die Überschriften auch klar sind. Dass es jetzt nicht unbedingt nicht so SEO-Überschriften sind, wo das Keyword noch 17 Mal wiederholt wird. Irgendwie bei 5 Schritten die Website zu erstellen, dann ist Schritt 1 Website erstellen, Doppelpunkt. Schritt 2 Website erstellen, Doppelpunkt. Und dann das Thema, eklig. Sondern auf den Punkt kommen, klar formulieren.
Sorgt einfach dafür, dass der Text auch besser ankommt und auch Ne, also auch das Gehirn kann die Informationen viel besser verarbeiten. Dadurch, dass ich kurze Absätze habe, klare Überschriften, dass es einfach zu scannen ist, zum Beispiel auch mit Bullet Points oder mit einer Fettung des Textes, da kann ich das auch visuell so aufbereiten, dass das Gehirn das einfach unterbewusst besser verarbeiten kann und die Informationen besser hängen bleiben. Und dann derjenige ein vertrautes Gefühl bekommt für den Text und sagt, ja, alles drin, was ich wissen musste, cool, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt gehe ich entweder in den nächsten Schritt und lade mir irgendwas runter oder ich bin sogar, ne, auf einer Kategorieseite, Produktseite wie auch, oder einem Ratgeber, der mich dann zu einem gewissen Produkt vielleicht sogar hinführt, dann kann ich den nächsten Schritt gehen und behalte einfach, unterbewusst behalte ich dann auch den Text, den Content und auch die Website dementsprechend mit der Marke dahinter in positiver Erinnerung und komme vielleicht beim anderen Ratgeber dann oder bei einem anderen Thema auch wieder auf die Website zurück und klick die dann in den SERPs und nicht dann in den Wettbewerb und sorg einfach für so ein rundes Erlebnis, dass man auch die ganzen Informationen, die in dem Text vorliegen, einfach besser verarbeiten kann, auch visuell.
Ja. Ja, richtig. Und zu diesem visuellen Aufbereiten und Verarbeiten gehört auch, dass wir das locker gestalten mit Bildern, mit anderen Medien, mit mal einem Video. Das kann auch so ein einfaches Element sein, wie wir sprechen ja sehr oft über Expertenzitate, das dann auch als Zitat markiert ist, ne? Vielleicht mal ein Blog mit 2 Zeilen zentriertem Text, kursiv gesetzt, ein bisschen größer. Das lockert auf. Man hat was, woran man sich festhalten kann mit dem Auge. Das ist ganz wichtig, wenn man so längere Ratgeber vor allen Dingen liest, die dann wirklich mal 700-800 oder auch 2-3000 Wörter haben, dass man beim Scrollen immer was hat, wo man sich festhalten kann. Sonst verliert man sich nämlich und weiß nicht mehr, ach Mist, jetzt habe ich gescrollt, wo war ich eigentlich? Und wenn du dann so ein Bild hast, dann siehst du genau, ah stimmt, da war ich bei dem Bild, links drunter. Und ja, das macht das Lesen einfach so viel einfacher, genau wie so Auflockerungsboxen, von denen wir ja oft sprechen, wo man Abschnitte nochmal zusammenfasst, wo man am Anfang von einem Ratgeber schon die Lösung präsentiert, diese Box farblich ein bisschen hervorhebt. Ja. Auch wieder was, woran man sich festhalten kann, optisch, aber gleichzeitig auch, wo man einfach den Leuten, die keinen Bock haben, komplett alles zu lesen, denen hilft. Und wir wollen ja einfach allen helfen. Wir sagen es immer wieder, du verlierst dadurch niemanden. Du hilfst einfach auch denen, die nicht alles lesen wollen. Und die alles lesen wollen, lesen es ja trotzdem. Dementsprechend schadet man sich damit ja nicht, so wie es viele denken. Von wegen, wenn ich die Lösung jetzt präsentiere, dann sind die Leute gleich weg. Ja, aber nur die, die das auch wären.
Ja. Nee, und das liegt auch daran, dass wir, man muss da auch dazu sagen, wir Menschen sind von Natur aus, klingt blöd, aber ist so, wir sind von Natur aus faule Wesen, weil wir einfach auch, unser Gehirn so ausgelegt ist, dass es muss natürlich auch ressourcenschonend arbeiten. Und wenn ich jetzt eine Textwüste habe, dann überfordert man mich mental schon, weil ich sage, oh Gott, der ganze Text, den muss ich jetzt alles lesen, so diesen ganzen Fließtext. Und wenn ich aber immer wieder so optische Auflockerungen, wie du gesagt hast, so irgendwelche Boxen oder mal ein Zitat oder Bullet Points oder sonst was, wenn ich das Ganze gut strukturiert und gut lesbar aufbereitet habe, dann sorgt es auch dafür, dass das Gehirn nicht irgendwann abschaltet und diese ganzen Denkprozesse da zu sehr rattern und derjenige dann im Endeffekt abschaltet und wieder zurück in die Serbs springt oder sagt, ach komm, scheiß drauf, ich lese mir heute Abend noch mal was durch, aber irgendwo anders, ne? Oder ich guck mal irgendwo anders, was ich dazu finde. Und eben das vermeiden wir auch, dass man eben zu schnell die Aufmerksamkeit des Lesers verliert. Darum geht's ja auch. Dann hast du ja auch gesagt, es geht gar nicht darum zu sagen, ah, jetzt biete ich ihm gleich die Lösung, dann geht er wieder weg. Nein, es geht darum, einfach die Aufmerksamkeit zu erzeugen und aber auch im ersten Moment dann auch zu halten und zu garantieren oder dafür zu sorgen, dass der nicht sofort der Leser abschaltet und sagt, boah, okay, das ist so viel Text, oh, jetzt muss ich da erstmal alles lesen, damit ich weiß, ob ich überhaupt gut genug informiert oder ob meine Frage überhaupt beantwortet wird in dem Content, ne? Ist dann auch die Frage.
Da ist ein super Praxisbeispiel mit einem anderen Medium, nämlich mit dem Medium Video. Wenn du ein 20-Minuten-Video hast und du hast eins, das hat Kapitel drin und eins, das hat keine Kapitel drin. Ich kenne kaum jemanden oder ich wüsste jetzt nicht, wieso jemand das ohne Kapitel sich angucken sollte. Ich meine mal völlig abgesehen davon, wer spricht und ob der Charakter einem überhaupt gefällt von der Person. Aber Videos funktionieren viel besser, wenn du jetzt Kapitel drin hast. Deshalb kannst du das bei den Plattformen überall machen. Und das ist ja das Gleiche, wie wir es bei unseren Texten machen. Wir trennen Texte auf in Kapitel, in Überschriften, in Sachen, woran man sich orientieren kann. Man kann leichter durchskippen oder skimmen. Und eine weitere Sache, die mir auch ganz wichtig ist und was wir auch hier im Podcast versuchen, weil wir in einem sehr Buzzword-lastigen Themenbereich sind mit SEO, ist einfache Sprache zu verwenden. Das ist etwas, was ich super fokussiere und zwar einfach nicht die ganze Zeit mit Fachbegriffen aus der Branche um sich zu werfen, sondern dass man es so formuliert, dass es jeder verstehen kann. Weil wir sind in der Branche drin, wir kennen die Fachbegriffe, wir kennen die unterschiedlichen englischen Wörter und sowas. Wir können ja gerade im SEO hier mit Begriffen um uns werfen ohne Ende. Und ja, auch wir machen das manchmal noch, weil es auch nicht immer ein gutes deutsches Wort gibt, ein Problem der Sprache. Und weil viele Sachen ja auch einfach gewohnt sind. Aber einfache Sprache zu verwenden ist super wichtig. Wenn du der Anbieter bist, kennst du die ganzen Fachbegriffe, deine Leser kennen die wahrscheinlich nicht alle. Und du solltest sie mindestens mal erklären oder sogar so weit gehen zu sagen, okay, ich übergehe diese verschiedenen Fachbegriffe und beschreibe die einfach mit Wörtern, die jeder versteht und jeder kennt. Und wenn wir schon von einfacher Sprache reden, ist es auch wichtig, dass wir das Ganze in unserer Navigation durchziehen oder in Navigation nennen. Wir haben ja nicht unbedingt nur ein Hauptmenü, sondern wir haben ja auch mehrere Navigationsmöglichkeiten auf der Seite mit Breadcrumbs, vielleicht noch was im Footer drin, vielleicht noch was in der Sidebar. Footer, ja. Artikelnavigation, gibt es ja ganz viele auch, verschiedene Möglichkeiten. Ganz wichtig ist aber auf jeden Fall das Menü, dass das Menü klar den Nutzer führt und auch da nicht zu fancy Wörter genutzt werden, ne?
Ja. Ja, also wir haben hier in den Show Notes, wollte ich schon sagen, in unseren Notizen zur Folge haben wir ja geschrieben, klare und übersichtliche Navigation. Und genau das ist es wirklich auf den Kern runtergebrochen, worauf es ankommt. Das Menü, also wir sprechen dann vom Hauptmenü oben, das muss klar sein, es muss übersichtlich sein, es muss genau vermitteln, wer bin ich, wer sind wir, was machen wir und welche Bereiche gibt es bei uns im Unternehmen, egal ob das jetzt ein Dienstleister ist oder ein Online-Shop, was bieten wir alles an, wer sind wir, ne, wie kann man Kontakt mit uns aufnehmen, das muss alles klar und übersichtlich sein. Es sollte nicht zu verschachtelt sein, es sollte aber umfassend genug sein, um wirklich die Gesamtheit relativ gut abzubilden. Na, man kann nicht alles ins Menü aufnehmen, das betrifft vor allem Online-Shops. Da habe ich immer wieder das Thema auch mit meinen Kunden. Ich kann nicht alles im Menü abbilden, ich muss aber so viel wie möglich im Menü abbilden, damit derjenige relativ schnell entweder zur richtigen Kategorie, Subkategorie, zum richtigen Artikel oder zur Produktseite kommt oder Ratgeber. Deswegen muss man dann schon immer abwägen, wie umfassend muss das Menü sein und wie reduziert sollte das Menü sein, damit wir denjenigen nicht überfordern. Man hat da aber mittlerweile ganz gute Möglichkeiten mit Mega-Menüs. Ich meine zum Beispiel solche Sachen wie Obi oder so, die zeigen, wie gut auch ein sehr, sehr umfassendes Menü sein kann, wo man sich durchnavigiert. Und je besser man sich durchnavigieren kann, desto schneller kommt man natürlich auch zum gewünschten Ergebnis, also zur letztendlichen Seite, auf der man landen will, egal ob das jetzt eine Produktseite oder ein Ratgeber ist.
Ja, und um das ein bisschen in die Praxis umzumünzen, diese Klarheit erreicht man zum einen natürlich dadurch, dass man so wenig Menüpunkte wie möglich hat und nicht so viele da reinballert. Also man redet ja immer wieder von diesen klassischen 7, die man aus der Psychologie kennt, dass man 7 Elemente erfassen kann.
Wurde.
Genau, und ich finde 7 schon häufig zu viel. Also ich muss sagen, je nachdem, wie das Menü aufgebaut ist,
ja, sind 7
Punkte, die gleichzeitig sichtbar sind, plus ein Logo, plus bei einem Online-Shop vielleicht sogar noch eine Leiste oben drüber mit dem Warenkorb-Link, Kontaktlink, vielleicht Versand oder sowas, keine Ahnung, was da dann alles noch drin ist. Es kann schon sehr überfordernd sein. Das heißt, wir müssen da gucken, dass wir nur so viel wie nötig reinballern. Und in der Tiefe würde ich auch nie oder versuchen eigentlich immer nur eine Ebene tiefer zu gehen und nicht 2. Also nicht ein Dropdown und in dem Dropdown nochmal ein Flyout oder nochmal ein Dropdown zu haben. Das ist schon sehr kompliziert zu navigieren. Deshalb, wie du sagst, gerade für E-Commerce, wo man ja häufig sehr viele Kategorien hat, sind diese Mega-Menüs eine super Möglichkeit. Also, dass man ein Dropdown hat, was dann einfach fast die gesamte Seitenbreite einnimmt oder zumindest die des Headers und da dann im Prinzip nochmal ein komplettes Submenü aufmacht. Aber für, in Anführungszeichen, alle anderen normalen Websites, die jetzt nicht ein Shop sind, kriegt man das eigentlich, wenn man sich fokussiert und wenn man auch ein bisschen auf Daten guckt, ordentlich hin mit 5, 6 Menüpunkten und Maximum dann vielleicht einer Unterebene noch bei ein paar Menüpunkten. Ich habe, kann ich gerade aus der Praxis erzählen, ich habe mein Menü vor 3 Tagen ein bisschen verändert auf WP Ninjas. Ich hatte da vor einer Weile mal Kontakt und über mich mit aufgenommen. Weil es ja immer heißt, gerade bei Blogs geht's dann und bei Solopreneuren geht's ja immer drum, wer ist dahinter? Ja, du, da waren in den letzten 60 Tagen waren 40 Leute auf der Über-mich-Seite. Also 0,0 irgendwas Prozent, obwohl es im Hauptmenü ist. Dann kann das Ding auch wieder raus. Fertig. Punkt. Guck auf die Daten, auch wenn alle sagen, es ist wichtig. Ja. Es war nicht wichtig. Ich habe extra eine Kontaktseite eingebaut, weil viele gesagt haben, oh, du, vielleicht brauchst du da mehr eine Kontaktseite, weil die Leute finden dich nicht und können dich nicht kontaktieren. Naja, hat keiner draufgeklickt. Die sind alle über die Leistungsseiten gegangen und haben mich da kontaktiert. Ja. Raus, zack, weg, was anderes rein und ausprobieren. Also schau da auch auf die Daten, optimier dein Menü, guck da mal wirklich, werden die Seiten überhaupt aufgerufen, was wird geklickt, vielleicht hast du Heatmaps, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber mach es einfach und ein Teil davon ist eben möglichst wenig Elemente und auch die klare Sprache, das will ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, sorry, dass ich da so drauf losbrabbel jetzt beim Menü, aber gerade bei Solopreneuren, die gerne auch im Kreativbereich arbeiten, sehe ich häufig, dass Menüpunkte dann so kreativ in einem eigenen, sag ich mal, Branding benannt werden. Wo das Problem dann aber ist, dass keiner weiß, was gemeint ist. Mhm. Also statt, dass man schreibt irgendwie Leistung oder für dich oder Angebote, steht da dann irgendwas, was vielleicht schön klingt, ein tolles Wort ist, was kreativ ist. Aber man weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Ja. Dann bringt auch das schönste Branding im Wording nichts, wenn die Leute nicht wissen, was sie kriegen, wenn sie irgendwo klicken. Und das ist das Allerwichtigste beim Menü, würde ich sagen.
Ja, das hatte ich erst vor kurzem bei einer Shop-Analyse, die ich gemacht habe für einen Online-Shop. Und da war nämlich genau das Problem. Das Menü war prinzipiell in Ordnung aufgebaut. Es war nur ein bisschen arg unübersichtlich und teilweise waren die Bereiche in diesem Mega-Menü, wo man dann ausgeklappt hat, waren dann die verschiedenen Bereiche mit den verschiedenen Kategorien und Seiten. War prinzipiell gut gedacht, aber auch das Wording war uneindeutig. Ne? Es waren teilweise ewig lange Wörter und Wortkombinationen, wo ich mir dachte, nee, einfach der Bereich ist diese Produktgruppe, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber das ist diese Produktgruppe und das ist diese Produktgruppe und nicht irgendwie eine Wortkombination. Sag einfach, was sind das für Produkte und dann platziere die jeweiligen Subkategorien unter diesem Bereich. Dann die andere Produktgruppe, dann die jeweiligen Unterkategorien, ne, Longtail, Nischenkategorien und so weiter. Aber ganz klares Wording, ganz einfach, simpel, so wie auch die Zielgruppe dazu sagen würde und nicht irgendwelche Wortkombinationen, weil man dann halt eben noch vielleicht ein Synonym mit drin hat in der Überschrift, in dem Menü, sondern ganz klar, ne, das ist das Wort, das beschreibt diese Kategorie oder diesen Bereich und fertig. Und das ist ja auch wiederum diese Einfachheit, die wir auch im Content wiederfinden wollen, beim Texten. Ne? Einfache, klare Worte, einfaches Wording, zwar jetzt nicht für Dummies sozusagen, aber
aus Kundensicht gedacht, ne?
Genau.
Weil wir Anbieter haben oft ein anderes Verständnis und anderes Wording, wie ich auch vorhin beim Thema der einfachen Sprache gesagt habe. Wir kennen andere Begrifflichkeiten, wir verbinden andere Dinge damit. Ein Klassiker wäre jetzt, in meinem Bereich sagen ganz viele Homepage zu einer gesamten Website. Für mich ist die Homepage aber die Homepage. Jetzt kann ich mich da dann immer hinstellen und mein Ding versuchen durchzuballern oder die Leute alle zu korrigieren oder sowas oder ich gehe drauf ein. Und manchmal muss man sich auch hinterfragen. Noch ein Beispiel, als ich mein Menü überarbeitet habe, ich habe meinen WordPress-Support da drin. WordPress-Support als Menüpunkt. Dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, als ich mir das angeguckt habe, was heißt denn Support? Also welche Form? Ist es ein Live-Chat? Ist es ein 1-zu-1-Coaching? Ja, ja. Was ist Support? Und da ging es ganz klar darum, dass ich anbiete, du hast ein Problem, du schreibst mir, ich löse das Problem für dich. Also heißt das Ding jetzt nicht mehr Support, sondern es heißt Problemlösung. Und vielleicht ist auch das noch nicht das beste Wording, aber ich finde, es kommt schon wieder näher ran, weil Support kann vieles sein. Und an der Stelle kann ich natürlich sagen, wenn du eine WordPress-Seite hast und du brauchst Unterstützung, du hast ein Problem, die Seite geht nicht mehr, du weißt nicht, wie was zu erledigen ist, geh einfach auf meine Seite, schreib mir oder schreib mir einfach so eine E-Mail an info@wp-ninjas.de und da wird dir dann auf jeden Fall von mir geholfen. Ich bin nämlich immer noch alleine, ich mache WP Ninjas alleine, es gibt kein Team oder es meldet sich irgendein Freelancer, sondern das mache ich. Und das sind einfach Sachen, die wir hinterfragen müssen, wenn wir uns um das UX-Thema kümmern, weil das Menü ist ganz oben auf Desktop, du siehst es gleich, auf Mobilgeräten ist es auch ganz oben, ja, es ist meistens zugeklappt natürlich, aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, um den Nutzer über die Seite zu führen. Und wenn wir schon über das Thema ganz oben sprechen, müssen wir natürlich auch über den Klassiker sprechen, nämlich above the fold, über dem Falz. Für alle, die noch dieses komische Zeug mit Papier und Druckertinte drauf kennen, da geht es ja darum, dass wir das, was man direkt sehen, optimieren. Und das ist der obere Teil einer Website. Und ich lasse da Yannick gleich ein bisschen was drüber sagen, weil er da ja auch gerade mit den Online-Shops auch sehr, sehr gut aus, was man bei Produktseiten dann macht und bei Kategorieseiten. Aber ganz wichtig, was ich vorher reinwerfen will, ist, dass du nicht vergisst, dass Above the Fold auf verschiedenen Geräten existiert. Und wir gehen oft immer noch davon aus, wenn wir eine Seite bearbeiten, wie es aussieht, während wir sie bearbeiten. Wir bearbeiten sie auf dem Desktop. Sehr viele Nutzer, guckt das bei dir in den Analytics natürlich nach, kommen aber nicht mehr über den Desktop. Und wir arbeiten dann in unserer Desktop-Ansicht und sagen, boah, geil, jetzt haben wir das und hier und da und Slider. Und bitte mach keine Slider. Und dann vergessen wir aber völlig, die meisten Leute gucken auf einem kleinen Handy. Deswegen einfach bei allem, was wir jetzt sagen, dran denken, guck erstmal, wo sind deine Leute unterwegs, auf welchem Gerät und dann optimier Above the Fold für dieses Gerät. Und wie gesagt, wir vergessen das gerne, weil wir eben nicht auf dem Handy unsere Seite bearbeiten, logischerweise. Aber worauf würdest du sagen, muss man da in erster Linie achten?
Also bei Ratgebern ist zum Beispiel sinnvoll, da das Bild, das Beitragsbild nicht zu groß zu gestalten, dass das nicht das Bild den kompletten Screen vom Handy einnimmt, weil es ist je nach Branche, wie du gesagt hast, gehen die meisten Nutzer dann auf Mobilgeräten, auch wenn es um irgendwelchen Blogbeiträge, also irgendwelche Ratgeberthemen geht. Und dann ist es halt gut, dass man direkt eine Überschrift hat und vielleicht sogar schon ein, zwei Sätze lesen kann, dass man sofort weiß, okay, hier bin ich richtig. Jetzt hast du ein ewig großes Beitragsbild, vielleicht sogar direkt oben, und darunter kommt erst die Überschrift und dann darunter erst der Einleitungstext oder der Text. Dann kann es sein, je nach Screens, also je nach, Bildschirmgröße vom Handy, dass du nur das Bild siehst und vielleicht, wenn überhaupt, noch die Überschrift angeschnitten. Das heißt aber, läuft halt leider oft unterbewusst ab. Ich kann zwar jederzeit natürlich mit einem Wisch nach unten scrollen und sehe dann die Überschrift, darum geht's nicht, sondern unterbewusst verarbeitet das Gehirn diese Seite sofort anders. Und das ist so wichtig, weil man spricht im Zusammenhang von der Above-the-Fold-Optimierung auch von der 5-Sekunden-Regel, dass du in 5 Sekunden die Nutzer bestmöglichst abholen musst, weil ansonsten die Nutzer sich wieder entscheiden, auf die Google-Ergebnisseite zurückzuspringen oder den Browser zuzumachen oder was auch immer. Aber in den ersten 5 Sekunden passiert im Gehirn das meiste und man entscheidet sich unterbewusst für oder gegen das gegen die Seite und gegen den Anbieter. Weil man sagt, entweder ich finde das, was ich gesucht habe, oder oh, nee, passt nicht so.
Nicht zu verwechseln mit der 5-Sekunden-Regel, wenn die Essen runterfällt.
Das kennen alle noch.
Muss ich jetzt mal mit reinwerfen, da denke ich ja, immer dran.
Die gibt es immer noch, ja. Genau,
und also deswegen kleines, ist wenn ich ganz kurz noch was dazu sagen kann, einfach, dass du ein paar Praxisbeispiele hast, lieber Zuhörer, was Yannick jetzt damit meint, und da bin ich voll bei ihm mit diesem Beitragsbildern oben und Mobilgeräten. Ich orientiere mich da oft gerne an den Entwicklungen, die große Unternehmen, die im Online-Marketing sind, was die machen, weil die testen, die suchen Daten raus, die analysieren und die kennen sich auch aus. Und wenn wir uns, oder wenn du dir mal die Blogs anguckst von Ahrefs, von SEMrush, von HubSpot, die sind ganz klar. Also HubSpot hat gar keine Bilder oben drin. Ahrefs hat auch gar keine Bilder mehr oben drin, keine Beitragsbilder, ist einfach Überschrift, noch ein paar Metadaten und ab geht die Post. Bei SEMrush ist auch nur ein minimal kleines Bild, also du siehst auf den ersten Blick neben dem Logo die Überschrift, den Autor, die Lesedauer, und du siehst, würde ich sagen, fast die ganze Einleitung bei diesen Seiten. Das ist super, super wertvoll auf dem Mobilgerät, sofort die Einleitung zu sehen und dann auch abgeholt zu werden mit meinem Search Intent, den ich habe. Dass ich auch in der Einleitung direkt sehe, ach krass, ja, darum geht's. Deshalb bin ich hier und dann will ich auch weiterlesen.
Eben. Und das ist ja der ausschlaggebende Punkt, ne? Dass ich mich direkt gut abgeholt fühle. Und im E-Commerce-Bereich ist es zum Beispiel so, bei Kategorien, aber auch bei Produktseiten, dass ich sofort das Produkt sehen kann. Ich hatte erst ein Beispiel mit einem Kunden gemacht oder Kunden gehabt, ein Fallbeispiel, wo wir auf den Kategorien festgestellt haben oder ich dann irgendwann gesagt habe, komm, jetzt lass uns das mal ausprobieren, weil die Nutzersignale stimmen nicht so, wie sie sein sollten. Above the Fold sieht man nur die Kategorieüberschrift, aber kein einziges Produkt oder wenige Produkte hat man gesehen. Das erste war so ein bisschen angeschnitten. Problem war auch, dass da anstatt einem zweispaltigen Layout ein einspaltiges Layout war, was in der Branche nicht so üblich ist. Und es wurde Above the Fold einfach nichts vom Produkt gezeigt. Das war ein sehr, sehr überschwänglicher Header mit Navigation, dann noch Breadcrumbs und Überschriften und dann noch ein Textbereich über den Produkten, so ein Teaser-Text bei der Kategorieseite. Und Fakt war, dass man eigentlich so gut wie kein Produkt auf den Handys gesehen hat. Bei mir auf dem Es ist nicht das allerneueste iPhone, aber bei mir auf einem relativ großen iPhone war es nicht der Fall. Bei den neuesten haben wir es auch gecheckt, war es nicht der Fall. Man hat also auch auf den neueren Geräten nicht so wirklich das Produkt richtig sehen können, wenn man auf die Kategorie gekommen ist. Was haben wir gemacht? Wir haben den Header gestaucht, wir haben den Text rausgenommen, wir haben einfach dafür gesorgt, dass above the fold die Produkte sofort auf der Kategorie sichtbar gewesen sind oder sichtbar sind. Was ist der Fall gewesen? Nach 2-3 Wochen sind wir von durchschnittlich Platz 5 und 7, sind wir auf Platz 3 und 2 vorgerutscht. Also wir schwanken gerade zwischen Platz 2 und 3. Und das ist krass, weil es mir gezeigt hat, wir haben nichts anderes geändert. Auch an der übrigen Website haben wir in dem Zeitraum nichts anderes geändert, außer diese Above-the-Fold-Änderungen praktisch am Layout und an der Struktur. Und das hat meiner Meinung nach dafür gesorgt, dass wir die Nutzersignale relativ zügig einsammeln konnten und die Leute dann eher auf der Kategorie geblieben sind und für bessere Signale gesorgt haben hinsichtlich Browser und Google und Co. Und das dafür gesorgt hat, dass wir jetzt ein bisschen den Ranking-Push bekommen haben durch die positiven Signale.
Ja, super, super Beispiel aus der Praxis. Und auch hier, wenn du dir mal was angucken willst, kann ich den Shop von Bergzeit empfehlen, den mal auf Mobilgerät anzuschauen. Bergzeit.de. Wenn man da auf eine Kategorieseite auf Mobilgerät geht, sieht man sofort zwei Produkte plus oben drüber noch zwei Filter für, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Jacken gehe, habe ich direkt den Filter für Damen und Herren, was etwas ist, was ich bei einem Jackenkauf natürlich als erstes mal filtern will. Dann kommt noch ein weiterer Filter, wofür ich diese Jacke einsetzen will. Das ist eine Isolationsjacke, Sportjacke, bla bla bla. Und dann kann ich das anklicken, sehe währenddessen aber auch immer schon die ersten zwei Produkte und dann sind die Filter weg, also nicht mehr sichtbar und aktiv und ich sehe direkt vier Produkte above the fold. Mhm. Finde ich auch ein super Beispiel. Es gibt natürlich viele Wege, ne? Es sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele, die wir nennen, wie man es machen kann. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut, weil so hast du direkt positive Nutzersignale, du hast die Filter oben. Es wird wahrscheinlich ein Großteil der Nutzer direkt einen Filter anklicken. Das heißt, du hast direkt mal einen Klick generiert. Die Leute sind eine Seite weitergegangen, positives Nutzersignal. Und gleichzeitig hast du dann den Vorteil, dass du diese Signale sendest an Google und der Nutzer geht im Kaufprozess und Entscheidungsprozess einen Schritt weiter. Das heißt, du erfüllst eigentlich alles, was du so erfüllen willst mit so einer Seite, wenn die so aufgebaut ist. Und auch da ist ein schönes Beispiel. Gibt natürlich noch ganz viele andere Shops, die das super machen. Aber während du das jetzt so erzählt hast, habe ich mir gedacht, Bergzeit gucke ich immer gern an. Ist ein super Beispiel dafür.
Ist ein super Beispiel. Ich würde es tatsächlich so, diese zwei Filter mit Herren und Damen und Kinder, würde ich wahrscheinlich sogar spontan ein bisschen kleiner machen, ja, damit man noch mehr Produkte sieht. Aber man sieht auf jeden Fall, ich habe es auch gerade auf dem Handy gecheckt, man sieht auf jeden Fall schon above the fold die ersten Produkte, die ersten zwei Produkte. Nicht in Gänze, aber gut genug, sodass ich finde, das ist okay. Und darum geht's, ne, dass man wirklich, ich komme auf eine Kategorie und ich will jetzt nicht erstmal nur Überschrift und Kategorietext sehen oder Teasertext und Filter, sondern ich will neben den Elementen wie Überschrift und Filter, will ich natürlich auch direkt schon mal die Produkte sehen. Und wie gesagt, natürlich, man kann jederzeit mit einem kleinen Wisch nach unten scrollen und ist sofort bei den Produkten. Das ist, ja, verstehe ich die Argumentation. Es ist vor allem unterbewusst, was sofort im Gehirn dafür sorgt, dass ich mich da wohlfühle, unterbewusst, und dementsprechend auch kognitiv dafür sorgt, dass ich eher gewillt bin, auf der Kategorieseite zu bleiben und nicht direkt wieder zurückspringen in die Suchergebnisse. Oder auch erst nach ein paar Sekunden wieder zurückspringen. Und das sind solche Kleinigkeiten, die im Endeffekt langfristig die Performance halt positiv beeinflussen.
Ja, und ich denke auch in dem Beispiel, die Filter, ich bin bei dir, man könnte sie kleiner machen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie mit Absicht so groß sind, weil wir wollen ja noch weiter filtern. Also wenn ich jetzt nur nach Jacken gucke und ich habe da Sportjacken, Regenjacken, Windbreaker, Männer, Frauen, das bringt mir alles gar nichts. Ich muss ja eingrenzen. Und bevor ich dann auf einen Button klicke, wo dann Filter steht, dann kommt so ein Flyout-Menü, dann muss ich da scrollen, bis ich Geschlecht finde zum Beispiel, um Männer oder Frauen auszuwählen. Da ist das schon der deutlich einfachere Weg aus vielerlei Hinsicht, ne? Und da können wir eigentlich das Beispiel auch weiterziehen dann in die Produktseite selber. Auch da ist es ja ultra wichtig, dass man direkt sieht, was abgeht. Und ich denke, bei einem Produkt ist das Wichtigste, dass man ein Bild sieht. würdest du nicht sagen?
Doch, mir ist gerade was anderes aufgefallen.
Janik hat mich gerade ein bisschen angeguckt, hat gerade reagiert, als würde ich völlig Schwachsinn erzählen. Ich würde sagen, das Bild ist auf jeden Fall ganz wichtig, sogar wichtiger als die Überschrift. Also der Produktname, der kann dann auch da drunter kommen, weil vor allen Dingen, wenn wir bei sowas in Anführungszeichen ja. etwas generischerem sind, wie einer Jacke, ist nicht unbedingt dieser coole Name von der Jacke, Alpine Flex oder wie das jetzt, ich habe es gerade offen als Beispiel, ja. ist nicht das Wichtigste, sondern wie sieht die aus? Und bei Bergzeit hatten wir das tolle Beispiel, du siehst direkt das Bild, du kannst ohne zu scrollen die verschiedenen Farben anschauen, du kannst natürlich durch die Slideshow durchscrollen, um verschiedene Bilder zu sehen, du kannst sogar je nach Handygröße noch die Größenauswahl sehen. Das heißt, du siehst wirklich das, worauf es in erster Linie ankommt. Ich denke, da könnte man fast sogar noch ein bisschen optimieren, ja. dass man noch mehr reinkriegt. Aber da ist es einfach wichtig, dass wir in der Produktseite nicht anfangen mit dem fetten Produktnamen und dann ganz fett der Preis und dann kommt irgendwo unten ein Bild, sondern es geht um das Produkt, es geht um das Bild und das muss man als erstes sehen in meinen Augen.
Genau. Und das sorgt auch wieder dafür in Verbindung mit, man sagt auch, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen wegen gewohnten Elementen, man sagt aber auch, das ist eine kognitive Leichtigkeit, weil wir das gewohnt sind. Wir haben dieses typische E-Commerce-Layout mittlerweile verinnerlicht, weil wir uns mittlerweile online auf Dutzenden, Hunderten Online-Shops bewegt haben in den letzten Monaten und Jahren, im privaten auch Umfeld. Ne? Und wir sind es einfach gewohnt. Das sind wir auf Amazon gewohnt, das sind wir auf anderen Online-Shops gewohnt. Und dieses Layout zieht sich dann auch durch. Auch above the fold sind wir gewisse Sachen gewöhnt von guten Shops. Und dementsprechend ist es auch so wichtig, dass wir da den richtigen dann Aufbau ermöglichen. Und wie du richtig gesagt hast, ne, das sorgt einfach dafür, dass wir uns wohlfühlen und dementsprechend auch den nächsten Schritt weitergehen. Was wiederum in Form von UX-Signalen wieder positiv ist, weil wir positive, wie du gesagt hast, Signale an Google und Co. senden, im Endeffekt, weil wir uns weiter durchklicken.
Ja, richtig. Und das ist ein weiteres Thema in der User Experience, dieses wiederkehrende Elemente oder wiederkehrendes Verhalten. Es gibt einfach so ein paar Dinge, die haben wir gelernt. Die haben wir gelernt im Internet. Wir wissen, es gibt Ausnahmen von der Regel bei allem, was ich jetzt sage, aber wir wissen, das Logo ist oben links und wenn man draufklickt, kommt man auf die Startseite. Wir wissen, wenn kein Menü sichtbar ist, aber rechts oben sind drei horizontale Striche, dann ist es ein Hamburger-Menü. Da kann ich draufklicken, dann kommt das Menü. Wir wissen, Impressum, Datenschutz, Kontakt suche ich tendenziell eher im Footer ganz unten. Das sind einfach Sachen, an die haben wir uns gewöhnt. Und da sollten wir auch nicht abweichen, außer wir haben einen extrem, extrem guten Grund. Ich hatte mal in früheren Zeiten, als ich noch meine Internetagentur hatte, hatte ich einen Kunden, der hat gesagt, boah, weißt du, was richtig geil wäre? Wir wollen jetzt, dass unser Logo nicht oben links ist, sondern es soll rechts neben dem Content immer mitscrollen. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja eine interessante Idee, aber machen wir nicht. Weil man muss ja auch irgendwann mal als Profi sagen, so, also irgendwo hören wir auch mal auf mit Quatsch, ne? Ja, ja. Also ein Floating-Logo rechts, nee, das machen wir nicht. Der Nutzer ist es einfach gewohnt und nur weil es cool aussieht, ist kein Grund. Wir brauchen schon einen Grund, um von gewohnten Mustern abzuweichen. Wir könnten da noch als gewohntes Element Breadcrumbs reinwerfen, was bei Online-Shops natürlich sehr wichtig ist. Wo suchen wir die? Oberhalb von dem Content-Bereich, in dem wir uns gerade befinden oder andersrum gesagt, unterhalb von der Menüleiste in der Regel. Das sind einfach Sachen, die ist mal gewohnt und man sollte wirklich, wirklich nicht ohne ganz, ganz driftigen Grund und am besten dann auch nach einem Test belegt mit Daten davon abweichen, ja. Diese Sachen komplett irgendwie durcheinander zu werfen. Das führt einfach zu nichts. Wir sind einfach Sachen gewohnt und also du fängst ja auch nicht an, manche Automarken setzen ja auch nicht das Gaspedal nach links. Einfach weil, könnte man ja mal machen, Alleinstellungsmerkmal.
Ist ja ungewohnt, ja.
Ja, also wäre wahrscheinlich sehr, unbequem. Ja. Also nutzt solche gewohnten Sachen einfach, was du so von anderen Websites kennst. Und wie gesagt, klassische Elemente, Logo oben links, Kontakt, Impressum, Datenschutz unten. Werft das auch nicht ins Hauptmenü rein. Da sind wir wieder beim Thema des Menüs. Das voll zu spammen mit Datenschutzerklärung, diesem ewig langen Wort, oder auch dort Kontakt zu haben und dann in Dropdown da Impressum und Datenschutz erklärt. Nee, so funktioniert das einfach nicht. Und das sind einfach gewohnte Elemente, die wir durchziehen sollten. Gibt es da noch irgendwas aus dem E-Commerce-Bereich, wo du sagen würdest, das sind auch so ganz gewohnte Elemente? Ich meine sowas wie ein Farbwechsler, dass der natürlich oberhalb vom Warenkorb-Button ist, sind ja auch jetzt sehr offensichtliche Sachen, aber auch davon sollten wir nicht unbedingt abweichen.
Ja, das ist jetzt gar nicht above default, aber wenn wir gerade schon dabei sind, gibt es natürlich noch so ein, zwei Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte, nämlich eine transparente Angabe der Lieferzeit oder der aktuellen Verfügbarkeit, ne? Ist zum Beispiel auf Lager in 1 bis 3 Werktagen bei dir oder sowas, es funktioniert immer gut, dass man einfach für eine sehr, sehr transparente Kommunikation sorgt, mögliche Einwände oder Fragen direkt vorwegzunehmen oder zum Beispiel die Zahlungsmöglichkeiten direkt auch irgendwo im CTA, im Warenkorb-Button-Bereich einzublenden, dass man halt gleich sagt, okay, du kannst zum Beispiel mit Klarna, PayPal oder so zahlen, Kreditkarte, wie auch immer, in Verbindung dann mit der Lieferzeit, sorgt einfach für Vertrauen, weil ich direkt Fragen beantworte, die ich vermutlich sowieso schon im Hinterkopf habe. Ne? Wann ist das Produkt bei mir? Wie kann ich zahlen? Das sind so häufige und typische Fragen, die sich halt ein Kunde stellt oder auf die man auch achtet, auf diese Infos. Und die muss ich mir dann nicht irgendwo in der FAQ-Page im Footer oder sonst wo klicken, sondern ich habe die direkt auf der Produktseite. Okay, wann ist das Produkt bei mir? Wann verschicken die? Ist es auf Lager? Und wie kann ich zahlen? Das sind solche Elemente, die man rund um den Warenkorb-Button immer mit einbringen sollte und kann. Und in den meisten Fällen macht es auch Sinn, direkt irgendwo unter dem Produktnamen, also unter dem H1-Titel, 3 bis 5 richtig gute und relevante Bullet Points zu bringen, um das praktisch die Vorteile und die Features gleichermaßen von dem Produkt zu präsentieren, um einfach nochmal für eine emotionale, emotionale Aufladung zu sorgen, um den Kauf anzustoßen. Weil ja, selten wird ein Kauf getätigt mit, ja gut, ja, ich brauche das halt und deswegen kaufe ich es, sondern es ist eigentlich, egal ob man das Produkt braucht oder nicht, es ist immer es stehen immer Emotionen dahinter, hinter dem Kauf. Und die kann ich eben mit 3 bis 5, idealerweise 3 bis 5 Bullet Points nochmal unterstützen, indem ich nochmal hervorhebe, was sind die Vorteile des Produkts, wofür gibt's das Produkt, welche Probleme löst du mit diesem Produkt, was sind die wichtigsten Produktfeatures, aber nachgelagert. Und da eben nochmal dafür zu sorgen, dass der Nutzer eher sagt, okay, cool, ja, passt, perfekt, Produkt sieht gut aus, ne, die Bilder sind gut, Preis ist in Ordnung, ich kann mit Klarna zahlen oder wie auch immer, Produkt ist auf Lager, es ist in wenigen Tagen bei mir, alles klar, cool, ich habe keine Einwände mehr, jetzt lege ich es in den Warenkorb und kaufe das Produkt. Das sind so typische Sachen im E-Commerce, die man auf jeden Fall anbieten muss. Und nochmal der Hinweis, egal was es ist für ein Element, je klarer und transparenter ich die ganzen Sachen kommuniziere auf der Produktseite, desto eher sorge ich dafür, dass derjenige bereit ist zu kaufen.
Ja, völlig richtig. Und du hast da jetzt auch schon einige Sachen angesprochen, die generell einfach in ein gutes Layout reinpassen müssen. Ja, also bei diesen ganzen Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, gewohnte Elemente, above the fold, für all das brauchen wir ein ordentliches und gutes Layout. Und das ist auch einer der Punkte, den wir mit aufgenommen haben für die heutige Folge, nämlich ein klares und auch sich wiederholendes Layout. Das ist nämlich auch etwas, was gerne bei Seiten, die sehr unruhig und durcheinander wirken, das Problem ist, dass wir auf jeder Seite irgendwie ein anderes Layout haben. Das eine ist immer zweispaltig, das andere ist plötzlich dreispaltig. Bei Online-Shops, die eine Kategorie hat 3 Spalten, die andere hat 2, die eine hat eine Sidebar mit Filtern, die andere hat keine. Der eine Punkt ist, wir brauchen natürlich ein gutes Layout. Ja. Da könnten wir jetzt auch super viel in die Tiefe gehen, was ist gut. Ich würde das jetzt einfach mal vereinfacht sagen mit, es ist klar. Lass es uns einfach mal so festhalten. Wir wollen jetzt ja nicht komplett ins
Man kann sagen, klar und konsistent, ne? So wie du gesagt
genau,
hast.
Genau, das ist nämlich der zweite Punkt. Wir wollen, dass sich für gleiche Seitentypen die Layouts wiederholen. Wir wollen, dass die Beiträge alle gleich aussehen im grundlegenden Layout. Wir wollen nicht einen Beitrag mit einer Sidebar, einen ohne, einen mit Header, einen ohne, einen mit Beitragsbild, einen ohne. Wir wollen nicht, dass auf der einen Produktseite das Produktbild links ist, auf der anderen Produktseite das Produktbild rechts, sondern wir wollen, dass sich für gleiche Seitentypen in der Regel, auch hier gibt's Ausnahmen, aber in der Regel, dass sich für gleiche Seitentypen das gleiche Layout widerspiegelt. Dass da genau das gleiche genommen wird. So funktioniert das ja auch in Shopify, WooCommerce oder WordPress generell. Man baut ja generell eigentlich ein Layout auf, das dann sich wiederholt für diese Seitentypen.
Genau, man spricht auch in dem Zusammenhang von Templates, ne? Also genau. Das finde ich gut. Das ist ein hilfreicher Tipp, dass man sich versucht, das Ganze so ein bisschen eher Template-basiert zu denken, ne? Dass man sagt, okay, welches Template haben wir denn für unsere Kategorieseiten, welches Template haben wir für unsere Produktseiten, welches Template haben wir für sonstige Landingpages, für Aktionen, für Angebote und sonst was und welches Template haben wir zum Beispiel für unsere Blogbeiträge, also für unsere Ratgeber und für unseren Blogbereich. Und dementsprechend kann man dann so in Templates denken und versucht dann halt wirklich ein gutes, durchdachtes Layout für die jeweiligen Website-Bereiche zu finden oder zu erstellen. Und ich finde das, also mir persönlich hat es auch damals geholfen, einfach zu sagen, okay, ich versuche jetzt ein bisschen so Template-basiert zu denken, ne? Wir haben verschiedene Templates, verschiedene Layouts und die spiegeln den jeweiligen Website-Bereich halt wieder. Und die müssen aber in sich geschlossen und konsistent sein.
Richtig. Das ist wichtig, weil wir gewöhnen uns auch auf einer Seite ganz schnell dran. Wir haben jetzt drüber gesprochen, dass wir Elemente haben, die sich widerspiegeln auf verschiedenen Websites, aber wir gewöhnen uns ja auch ganz schnell, wie eine einzelne Website aufgebaut ist. Wenn wir bei dem Beispiel von dem Jackenkauf hier bei Bergzeit zum Beispiel nehmen, wenn ich dadurch ein paar Kategorien durchgehe, weiß ich ja, ach stimmt, der Filter war oben rechts, da ist der Button. Wenn der jetzt mal oben rechts, mal oben links, mal unten ist, dann bin ich verwirrt, dann fühle ich mich nicht wohl, dann gehe ich wieder. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ja ein klares Layout aufbauen und das dann auch durchziehen. Und wenn wir irgendwo Optimierungen vornehmen, dass wir die dann auch überall vornehmen oder eben in einem Template, das sich dann automatisch synchronisiert mit den verschiedenen Seiten, wo es eingesetzt wird.
Ja, und wie du sagst, also was ich gut finde an diesem Gewohnten oder an diesem Vertrauten, das du damit aufbaust, mit dem nur konsistenten Layout, ist ja auch Kunden erneut zu einem erneuten Kauf zu überzeugen oder von einem erneuten Kauf zu überzeugen, weil es geht ja nicht nur darum, immer Neukunden zu generieren und Neukunden zu akquirieren, sondern der große Hebel ist ja natürlich auch, bestehende Kunden nochmal erneut zum Kauf zu überzeugen. Und da hilft halt auch ein konsistentes Layout, weil wenn derjenige am Anfang Probleme hatte und sich gesagt hat, ich kaufe nochmal, dann kann es natürlich sein, dass dieses Inkonsistente und diese mentale Überforderung, die eigentlich im ersten Kauf stattgefunden hat, ihn unterbewusst davon abhält, nochmal erneut zu kaufen und der dann sagt, okay, ich gucke jetzt nochmal, was gibt's denn da noch für andere Anbieter? Also wenn mir jetzt zum Beispiel Bergzeit nicht gefallen hat, dann gehe ich zu einem anderen Outdoor-Online-Shop, der auch die Jacken anbietet. Vielleicht kann es ja da sein, dass ich mich da irgendwie besser zurechtfinde und besser zum Kauf komme. Und deswegen finde ich für mich, ist jetzt meine persönliche Meinung, ist für mich auch zum Thema Bestandskunden-Akquise oder Bestandskunden Pflege, auch wichtig, dann das Layout konsistent zu halten, um auch den Kunden den erneuten Kauf zu erleichtern.
Ja, und wenn es dich immer noch nicht überzeugt hat, wir wollen dich gar nicht davon überzeugen, musst du selber wissen, was du machst, aber Templates ersparen dir natürlich auch eine Menge Arbeit. Ja. Du musst nicht mehr jede Seite aufbauen, sondern du baust ein Template und dann den Inhalt der Seite, fertig. Und der Inhalt passt sich in dieses Template, das du hast, an und spart natürlich eine Menge Zeit. Ja. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die jedes Mal, wenn sie irgendeinen neuen Kurs haben, das Landingpage-Design für diesen Kurs komplett neu denken. Mhm. Und ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, weil dann lagen zwischen den Kursen oder den Angeboten lagen ein paar Monate oder ein Jahr und dann hat man wieder was gelernt und neue Ideen und neues Webdesign ist moderner geworden und so. Aber mittlerweile habe ich eine Vorlage, die nutze ich für alles und passe sie dann an und das juckt ja auch keinen. Also das ist ja nichts Negatives, ja. Und du sparst dir so unfassbar viel Zeit, nochmal das Design zu überdenken, die Layouts zu überdenken. Nimm ein Template, stick with it und wenn du das überarbeitest du das ja automatisch dann für alle Orte, wo es eingesetzt wird.
Ja, das ist ein guter Punkt, nämlich vor allem auch im E-Commerce, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt eine neue Subkategorie oder eine sehr, sehr nischige Kategorie für einen extremen Longtail, machen wir da jetzt eine Kategorieseite oder bauen wir da irgendwie eine Landingpage oder so, ne, mit den Produkten? Hatte ich vor einer geraumer Zeit mal mit dem Kunden, habe ich gesagt, nee, also wir bauen einfach eine weitere Kategorie mit eurem normalen Kategorie-Template, mit eurem normalen Kategorie-Layout, ordnen halt die gewissen entsprechenden Produkte dazu, schreiben einen guten Kategorietext, optimieren das On-Page und fertig. Also da bauen wir jetzt kein neues Layout oder irgendwie eine Landingpage, das ist halt einfach ein sehr, sehr, klar, es ist ein sehr krasser Longtail, aber die Kategorie wird gesucht, diese Produktgruppe wird gesucht und dementsprechend bauen wir da halt jetzt eine Subkategorie mit einem guten Longtail auf. Aber wir nehmen jetzt kein neues Layout, wir bauen jetzt keine Landingpage, sondern wir nehmen eine ganz normale Kategorieseite dafür. Und je nach CMS, je nach Shop-System hast du natürlich dann auch, ist es dann auch für dich viel leichter, ne? Du nimmst einfach eine neue Kategorie, ordnest die Produkte hinzu und fertig. Fügst den Text ein, den Content und gut ist. Und machst jetzt nicht nochmal eine Landingpage und musst dann irgendwie die Produkte reinbekommen oder verlinkst dann entsprechend auf die Produkte. Nee. Du hast deine Templates und kannst dann entscheiden, für welches Thema benutzen wir welches Template. Je nach Suchintention halt.
Ich glaube, wir haben alle Punkte, die wir mit aufnehmen wollen, mit aufgenommen. Ich fasse nochmal eben zusammen. Grundsätzlich achte auf eine einfache Lesbarkeit bei Beiträgen, bei Landingpages. Achte darauf, dass above the fold alles gut sichtbar ist, dass der Nutzer gleich weiß, wo er sich befindet, was er bekommt, was er tun soll. Bedenke dabei, dass du das Gerät prüfst, was am meisten genutzt wird. Also natürlich am besten alle, aber nur weil wir am Desktop bearbeiten, heißt das nicht, dass wir nicht mehr auf Mobilgeräte gucken sollten. Dann achte auf gewohnte Elemente, verschieb die nicht an Stellen, wo man sie nicht kennt, wo man nicht gewohnt ist, dass sie da auftauchen, außer du hast wirklich einen driftigen Grund. Denk an die Navigation, an dein Menü, hinterfrag da auch mal dein Menü mit dem Wording, das du hast. Ist das Wording aus Anbietersicht, also aus deinen Fachbegriffen entstanden, oder spricht es die Sprache deiner Seitenbesucher? Sind da nur Seiten drin, die wirklich relevant sind? Guck auf die Zahlen, werden diese Seiten überhaupt aufgerufen? Und ja, wie wir jetzt zuletzt gesprochen haben, durchdenke dein Layout, zieh dein Layout durch verschiedene, beziehungsweise durch gleiche Seitentypen, das gleiche Layout oder Template, je nachdem, wie wir es nennen, und optimier da einfach so, dass die Nutzer ja sich wohlfühlen, und wohlfühlen heißt, sie verbleiben auf deiner Seite, sie kriegen eine Lösung, sie navigieren durch deine Seite durch. Das sind tendenziell Sachen, die einfach passieren sollten, damit sie auch positive Nutzersignale an Google senden. In diesem Sinne machen wir den Sack zu für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie üblich, hinterlass gerne eine Bewertung. Wir freuen uns sehr drüber und es hilft uns natürlich, mit dem Podcast zu wachsen und weiter gute Inhalte für dich zu produzieren. Wenn du Fragen hast, wie immer an info@search-effekt.de. Wir nehmen das gerne alles mit auf in unsere Liste für die nächste Fragerunde. Und Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.